Sie jubeln und tanzen auf den Straßen. Einige feuern Schüsse in die Luft, hupen in ihren Autos. Sie reißen Statuen nieder. Die Menschen in Syrien feiern, dass der Machthaber Assad gestürzt wurde. Nach 14 Jahren Bürgerkrieg, in denen er immer wieder brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist, ändert sich jetzt viel in Syrien. Suleiman kann es noch gar nicht fassen.
Dass auf einmal mein Zuhause, meine Heimat befreit wird und vor allem das Wichtigste überhaupt, dass die Gefangenen einfach befreit und gerettet werden von den Foltern, Gefängnissen Assads, das ist unbeschreibbar.
Er ist vor 9 Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen. Gestürzt wurde Assad von verschiedenen Gruppen, von Rebellen, unter Führung der islamistischen Gruppe HTS. Deren Anführer Mohammad al-Jawlani äußert sich gerade ziemlich moderat. Nur eine Masche oder wirklich ein Hoffnungsschimmer für Syrien?
Das sind kein Al-Qaida, das sind keine IS, man muss das unterscheiden. Und es ist halt in Syrien viele Muslims, die Mehrheit sind Muslims. Hauptsache, sie unterdrücken keine Minderheiten und bis jetzt haben sie das so getan.
Wir fragen uns heute nach Assad. Was kommt auf die Menschen in Syrien zu?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht und packen sie aus. Wir schauen, was sie für Einzelne von uns konkret bedeutet, wollen euch aber auch immer noch eine Einordnung geben. Und die Bilder am Wochenende, die habt ihr vermutlich alle gesehen. Jubelnde Menschen in Syrien auf den Straßen. Fotos und Videos, wie der Präsidentenpalast von Assad geplündert wird und die Menschen feiern, dass er nicht mehr an der Macht ist. In den letzten 14 Jahren sind im Bürgerkrieg über 500.000 Menschen in Syrien gestorben. Etwa 6 Millionen sind vor Assad geflohen. Viele auch nach Deutschland, wie Suleiman.
Ich bin Suleiman Tadmuri. Ich arbeite beim NDR Fernsehen als Journalist und Filmemacher. 2015 bin ich nach Deutschland geflohen, aus Syrien. 2018 bis 2020 habe ich das Volontariat beim NDR gemacht, davor Sprachkurs und Weiterbildung. Und seit 2020 arbeite ich beim NDR.
Die HTS, das steht für Hayat Tahrir al-Sham, haben in den letzten Tagen nacheinander in Syrien Aleppo, Homs und Damaskus eingenommen. Kontrollieren jetzt große Gebiete des Landes. Assad ist geflohen, nach Russland. Was hat Suleiman gedacht, als er am Wochenende die Bilder aus Syrien gesehen hat und gehört hat, das Assad-Regime, das ist gestürzt?
Gedacht habe ich gar nicht gedacht, weil mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Ich war unter Schock. Also Freude, Schock, viele Emotionen kann ich nicht beschreiben. Ich war einfach schockiert. Ich konnte, das kann nicht sein. Ich habe längst aufgegeben, dass Assad-Sturz sowas geben könnte, würde in meinem Leben. Ich habe aufgegeben für mich, habe ich meiner Mutter in Deutschland immer gesagt, Syrien ist es wie eine Person, die gestorben ist. Das kommt nie wieder zurück. Wir müssen es vergessen, nach vorne gucken. Unser Leben hier aufbauen, einfach vergessen. Das ist unsere Heimat Deutschland. Und das ist meine zweite Heimat auch, auf jeden Fall. Aber dass auf einmal mein Zuhause, meine Heimat befreit wird und vor allem das Wichtigste überhaupt, dass die Gefangenen einfach befreit und gerettet werden von den Foltern, Gefängnissen Assad, das ist unbeschreibbar. Bis jetzt bin ich unter Schock.
Ja, ich meine, ich verstehe das, weil Assad, das ist ja ein Name, der so krass auch dein Leben verändert hat, also das von allen, aber eben auch das von dir, dir viel Leid angetan hat. Du hast es gerade gesagt, da werden jetzt Menschen befreit, endlich. Fühlst du auch schon diese Art Befreiung bei dir?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fühle diese Befreiung, dass ich einmal zurück in die Heimat kehren darf, dass ich meine Cousins nochmal sehen kann. Also man muss wissen, ausgewandert zu sein, es ist voll anders als vertrieben zu sein. Also wir wurden vertrieben aus unserer Heimat und das ist anders, das ist schmerzhaft. Dass man weiß, ich darf in meine Heimat nie zurückkehren und dass wir jetzt zurück in die Heimat kehren dürfen, das ist auf jeden Fall absolut eine Befreiung für mich, für meine Familie und vor allem für Menschen, die in Gefängnissen sind, die gar keine Perspektive hatten, gerettet zu werden. Und für meine Tante. Ich habe 2 Cousins, die vor 8 Jahren verschwunden wurden in Assads Gefängnissen. Bis jetzt haben wir sie nicht gesehen, aber wir haben immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann auftauchen.
Ja, und diese Hoffnung könnt ihr jetzt endlich wieder haben. Jetzt, viele sind auf den Straßen, die meisten, die feiern. Man kann sagen, dank der islamistischen Gruppe HTS, die da ja eben durchs Land marschiert ist. Was glaubst du, wie wird diese Gruppe Syrien verändern?
Erstmal, das finde ich falsch in unseren deutschen Medien, dass es so Islamisten Syrien befreit. Wer Syrien befreit hat, ist die Bevölkerung. Ich kenne sehr viele Menschen, die in Zelten an der türkischen oder libanesischen Grenzen gelebt haben, über 10 Jahre. Und die zu HTS gegangen ist und hat gesagt, wir wollen jetzt kämpfen für die Freiheit, für unsere Heimat, für unser Zuhause. Wir wollen nicht mehr im Zelt leben. Wir kämpfen. Menschen, die Aleppo befreit haben, sind die Bevölkerung, die Einwohner aus Aleppo, die vertrieben wurden. Menschen, die in Homs gekämpft haben, sind Leute aus Homs. In Hama, die sind Leute aus Hama. Klar gibt es teilweise Islamisten, klar gibt es Konservative, aber man muss stark unterscheiden zwischen diesen Leuten und IS. IS war gegen Minderheiten, war gegen den Westen, gegen allen einfach, war böse. Al-Qaida ist auch teilweise gegen USA, gegen Minderheiten, haben Frauen und Minderheiten unterdrückt. Diese Leute haben bis jetzt das nicht getan. Über Jahre, das weiß niemanden, in Idlib, wo HTS regiert, sind Christen. Und es gibt eine Kirche und die Christen gehen in die Kirche. Das weiß niemand leider. Also muss man einfach nur fair das betrachten. Es gibt Konservative, es gibt Islamisten, aber unterscheiden sich groß von Al-Qaida und Extremisten.
Man kennt natürlich aber auch die Vergangenheit von dem HTS-Chef al-Joulani. Das ist der Kampfname, den er inzwischen abgelegt hat, der ja früher radikaler war, aber zum Beispiel auch schon vor ein paar Jahren mit Al-Qaida gebrochen hat, sich jetzt generell gemäßigter gibt. Traust du denn der Gruppe zu, dass sie auch wirklich Stabilität nach Syrien zurückbringt?
Ich sage nochmal, das sind kein Al-Qaida, das sind keine IS. Man muss das unterscheiden. Und es ist halt in Syrien viele Muslims. Die Mehrheit sind Muslims. Sobald sie deren Werte nicht auf alle Religionen und Minderheiten ausüben wollen, ist legitim, dass sie jetzt Muslim oder konservativ sind. Hauptsache, sie unterdrücken keine Minderheiten. Und bis jetzt haben sie das so getan.
Du bist schon sehr zuversichtlich, dass es eben ein Land in Syrien dort geben wird, kann, in dem verschiedene Religionsgruppen, Frauen, Männer, alle gut zusammenleben können.
Auf jeden Fall, da vertraue ich 100%, aber die Zukunft Syriens weiß ich nicht. Also die sind viel, viel, viel besser als das Regime oder Assad-Regime. Auf jeden Fall viel besser, die sind Befreiung für uns, die haben die Gefangenen gerettet. Aber die Zukunft Syriens wird besser als Assad, aber wie es wird, weiß man nicht, was uns erwartet.
Ja, das muss man sagen, man weiß es natürlich nicht ganz, es passiert gerade so viel dort jeden Tag. Aber Soleiman, was wünschst du dir denn jetzt für Syrien in der nächsten Zukunft?
Wie alle Syrer, einfach nur Frieden und Zusammenleben mit allen Minderheiten, mit allen Religionen, wie vor 2011 ohne Diktator Assad. Das wünschen wir uns alle.
Ihr merkt es. Soleiman freut sich in erster Linie einfach darüber, dass Assad nicht mehr an der Macht ist. Und er hat Hoffnung für die Zukunft seines Heimatlandes. Aber wie könnte die konkret aussehen? Das Ziel von Rebellenführer al-Joulani war, Assad stürzen. Hat er geschafft. Und jetzt? Er spricht davon, dass er eine geordnete Übergabe der Macht einleiten will. Nina Amin ist unsere Korrespondentin für die Region und sagt, gerade glauben viele Menschen daran, dass das klappen könnte.
Weil er halt auch ganz schnell auf die Institutionen im Land zugegangen ist. Er hat schon Gespräche geführt mit den noch verbliebenen Ministern, syrischen Ministern im Land, die gesagt haben, sie bleiben im Land, bis sozusagen die Machtübergabe funktioniert. Und weil er halt immer wieder seine Anhänger auch aufgerufen hat, dass sie sich nicht so benehmen sollen, wie das Assad-Regime sich benommen hat. Die sind ja bekannt dafür, dass Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, dass es ganz schlimme Foltergefängnisse für politische Gefangene gab. All das, hat er gesagt, soll es mit ihnen nicht geben. Also die Anhänger wurden immer wieder aufgerufen, keine Gewalt anzuwenden. Mhm. Und ja, das gibt natürlich erstmal Hoffnung. Aber wie gesagt, wir schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Wer wissen will, wie die HTS bisher mit von ihr kontrollierten Gebieten umgegangen ist, der muss in den Nordwesten von Syrien schauen, in die Rebellenhochburg Idlib. Die ZDF-Korrespondentin Golineh Atay, die war vor einem Jahr dort und hat in einem ZDF-Spezial von ihren Eindrücken erzählt.
Also was ich vergangenes Jahr gesehen habe in der Region Idlib, in dieser Oppositionsenklave im Nordwesten Syriens, das ist auf jeden Fall eine autoritäre Herrschaft, eine erzkonservative Herrschaft. Die islamistische Gesinnung habe ich ganz klar gesehen, ganz klar erkannt. Mir ist aber auch aufgefallen, dass Mädchen zur Schule gehen, Frauen Universitäten besuchen können. Das sind zwar Universitäten, die strikt geschlechtergetrennt sind. Es gibt aber viele Restaurants, wo auch Frauen hingehen. Ich habe erlebt, dass es Christen gibt, die tatsächlich in den vergangenen 2 Jahren in Richtung Idlib in diese Oppositionsenklave geflohen sind. Diese Christen haben Hilfen bekommen beim Aufbau, bei der Renovierung ihrer Kirchen und sie können tatsächlich Gottesdienste abhalten, auch wenn die Kirchenglocken nicht erklingen können.
Klar ist aber auch, in Syrien sind neben der HTS viele Kräfte am Werk. Im Osten kontrolliert der IS Gebiete, im Norden hat die Türkei Gebiete besetzt und im Nordosten leben Kurden in einem selbstverwalteten Gebiet. In der Türkei sprechen Regierungsmitglieder davon, Syrien könne seine Zukunft jetzt selbst neu gestalten. Unsere Korrespondentin Nina Amin sagt, vielleicht gibt es jetzt eben wirklich einen Weg für Syrien zurück zu Stabilität.
Man kann nur hoffen, und das hoffen viele, dass jetzt Syrien, was immer ein Spielball ausländischer Mächte und Kräfte auch war, dass die Syrer selbst die Chance haben zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Der syrische Ministerpräsident, der da noch in Damaskus ausharrt und den Übergang mitgestalten will, das angeboten hat, der hat gesagt, er denkt, es sollten jetzt freie Wahlen geben, damit alle Syrer und Syrerinnen entscheiden können, wie es weitergeht. Aber auch das ist ja bis jetzt nie der Normalfall gewesen.
Ihr merkt es, es gibt jetzt viel Hoffnung, was alles Gutes in Syrien passieren könnte, aber eben auch Skepsis und Sorge. Für viele Syrerinnen und Syrer gibt es nun aber zumindest schon mal die Möglichkeit, Freunde und Verwandte aus ihrem Heimatland wiederzusehen. Ich frage Sulaiman deshalb, ob er schon Pläne hat, seine Heimatstadt Homs im Westen Syriens zu besuchen.
Ich wollte schon vorgestern nach Syrien fliegen. Ach. Allerdings habe ich keine Genehmigung bei der ARD bekommen. Ich warte auf die Genehmigung. Wenn ich das heute bekomme, fliege ich morgen. Auf jeden Fall.
Oh, wow.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, wann warst du das letzte Mal? Also das ist ja jetzt dann 10 Jahre her? 9 Jahre her?
Ich war jetzt vor 3 Wochen, aber nicht in meiner Heimat. Ich war in Nordostsyrien in den kurdischen Gebieten, wo kurdische Selbstverwaltung ist. Und das war aber schmerzhaft vor 3 Wochen, weil Assad noch regiert hat und ich war in Nordostsyrien, aber ich war in meinem Leben noch nie da. Das ist auch teilweise andere Kultur und wie gesagt, es war schmerzhaft, weil ich nicht in meine Heimat Homs fahren durfte, obwohl ich in Syrien war. Da war ich jetzt vor 3 Wochen zum ersten Mal nach 8 Jahren und jetzt, ich fliege zum ersten Mal in die Heimat nach Hause.
Wenn ich dich fragen darf, fliegst du dann, wenn du morgen hinfährst, beruflich hin dann oder du wirst es kombinieren, aber ist das dann beruflich auch?
Beides, wie du gesagt hast, beides. Ich würde vor Ort berichten für die Aktualität und auch einen Dokumentarfilm machen, aber auch halt die Heimat, die Freunde von der Schule nochmal sehen, nach vielen, vielen Jahren.
Erlaub mir noch die Frage, du kennst ja sicher auch viele Menschen in deinem Umfeld, die auch aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Sind da auch viele, die sagen, jetzt können wir endlich mal wieder zu unseren Verwandten in die Heimat, die sich das jetzt schon konkret vornehmen, da mal hinzureisen?
Also mein Bruder mit seiner Frau und sein Kind fliegen jetzt, ich glaube, am 15. Ich habe noch 2 Freunde, auch aus der Heimat, aus Homs, die jetzt in Flensburg wohnen. Die fliegen auch Ende des Monats. Also viele, viele, viele wollen jetzt nach Syrien. Alle nehmen Urlaub und wollen nach Syrien nicht zurückkehren und wohnen, sondern einfach Familien besuchen. Und teilweise Leute, die schon jetzt angefangen haben zu planen, wie verkaufe ich mein Auto, meine Sachen und nach Syrien zurückzukehren, dort zu leben.
Da gibt es wirklich auch Leute, die das jetzt schon so konkret planen?
Ja, auf jeden Fall. Kenne ich 2.
Ist ja krass, nach der langen Zeit, weil es war ja wirklich jetzt auch viele Jahre, die man ganz neues Leben aufgebaut hat. Du hast es ja gesagt, Syrien existiert nicht mehr. Das ist ja eigentlich krass, dass jetzt so ein Wechsel doch noch kommt.
Ich sag mal so, ich glaube aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in Deutschland, auch wenn sie jetzt erfolgreich sind beruflich und eine Wohnung haben und alles haben, Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in Deutschland mit Rechtsextremismus oder mit AfD-Wähler, die haben keinen Bock mehr. Und die haben Angst, dass die AfD immer mehr an die Macht kommt und von Rechtsextremismus. Das kann ich. Ich zum Beispiel habe ich nicht so krasse Erfahrungen mit Rechtsextremismus gemacht. Ich habe fast nur sehr gute Erfahrungen in Deutschland, vor allem in Hamburg, weil ich in Hamburg bin. Ich weiß es nicht, ob ich zurückkehren würde. Ich bin hier auch glücklich, das ist meine 2. Heimat. Aber wie gesagt, Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die erzählen mir, wir haben das und das und das erlebt. Jetzt vielen Dank für die Unterstützung, für die Aufnahme, aber wir kehren zurück.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Monika Ahrens, Theresa Nehm, Norman Wollmacher, Lisa Hofmann, Justus Wolters und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.